meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass die letzte Sitzung etwas unkonzentriert verlaufen ist, aber ich war und bin gesundheitlich nicht so ganz auf dem Dampf gewesen und das hat mir etwas Mühe bereitet und dabei scheint mir auch unterlaufen zu sein, wenn ich mich nicht total falsch erinnere, dass ich Ihnen eine falsche Information aufgehalst habe im Zusammenhang mit den Werken von Moses Mendelssohn und den Reaktionen darauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass ich wirklich Falsches gesagt habe und das möchte ich richtig stellen. Die beiden Werke von Moses Mendelssohn, um die es sich dabei handelt, sind zum ersten die Schrift Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Und diese Schrift ist 1783 entstanden. Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Der Anlass dieser Schrift war wohl eine Aufforderung von Seiten Lavaters an Mendelssohn zum Christentum überzutreten und Mendelssohn weist dieses Ansinnen als absurd zurück im Hinblick darauf, nämlich dass die Wahrheit der jüdischen Religion nicht in den Besonderheiten ihres Zeremonialwesens zu suchen ist, sondern dass die Substanz der jüdischen Religion in dem liegt, was das Wesen jedweder Religion ausmacht, die sich zentriert um die drei Grundideen echter Religion, nämlich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, sodass es geradezu ein Zeichen nun auch der Fortgeschrittenheit des Christentums in der Gegenwart für Mendelssohn ist, dass man aus der Befangenheit in kirchlichen Dogmen herauszutreten beginnt und sich auf das Wesentliche, das in diesen drei Ideen zum Ausdruck kommt, besinnt. Das würde heißen, dass der Übertritt zum Christentum nur das Signal zu einer neuen dogmatischen Konfrontation sein könnte, was nicht im Sinne der Freunde wahrer Frömmigkeit und Religion liegen kann. Deshalb meint er, müssen alle diejenigen, die in positiven Religionen jetzt noch groß geworden sind und gefangen, müssen, wenn sie die Vernunft walten lassen, von ihren Positionen aus den Überstieg zu vollziehen versuchen auf die Religion der Humanität in der Zukunft als der einzig möglichen Zukunft von allen positiven Religionen, wie sie in der Menschheitsgeschichte bisher aufgetreten sind. Und genau gegen diese Schrift hat nun nicht Jacobi opponiert, sondern es war Hammann, der auf diese Schrift von Mendelssohn sehr allergisch reagierte mit der vielleicht bedeutendsten Schrift, die er veröffentlicht hat, Golgatha und Scheplinini. Das ist die Schrift von ebenfalls 1783 als polemische Antwort auf diesen humanistischen Interpretationsversuch von Mendelssohn. Und Hammann insistiert gerade mit allem Nachdruck und aller Leidenschaft auf dem echten geschichtlichen Offenbarungscharakter der Überlieferung Israels. Er will gerade Jerusalem nicht auflösen in eine Weltstadt, in eine Weltmetropole im Allgemeinen, sondern er ist daran interessiert, dass Jerusalem das Besondere, Einmalige, Unwiederholbare bleibt, was es in der geschichtlichen Welt ist, und die Wahrheit der göttlichen Beziehung zum Menschengeschlecht ist nur in dieser Partikularität zu haben. Es macht die Wahrheit der Religion Israels aus, auf der auch in der Tat das Christentum aufruhen muss, wie Hammann sagt, dass diese Religion so spezifisch gebunden ist an die lebendige geschichtliche Wirklichkeit dieses Volkes. Die zweite Schrift von Moses Mendelssohn, worauf dann Jacobi reagiert hat, ist die Schrift Morgenstunden oder über das Dasein Gottes. Diese Schrift entstand 1785. Während in der erstgenannten, in der Jerusalem-Schrift, Mendelssohn gewissermaßen das Programm des fortschrittlichen Reformjudentums der Aufklärungszeit verbindlich formuliert hat, und man hat auch diese Schrift dann in diesen Kreisen außerordentlich günstig aufgenommen und stets als die bedeutendste Darstellung der ursprünglichsten Intention in diesem Reformchristentum angesehen, Reformjudentum angesehen, ist die zweite Schrift nicht mehr gebunden und bezogen eigentlich auf solche konkreten Intentionen innerhalb der jüdischen Bevölkerung, der jüdischen gebildeten Bürger, des jüdischen gebildeten Bürgertums, sondern bezogen ist diese zweite Schrift auf den Gedanken, der anscheinend mittlerweile seine Anfechtung erfahren hat, dass menschliche Vernunft durchaus in der Lage sei, mit eigenen Mitteln und Kräften das Wesen und Dasein Gottes zureichend zu erkennen. Morgenstunden oder über das Dasein Gottes. Diese Schrift von 1785 ist eine große Apologie der religiösen Möglichkeiten des Rationalismus. Danach will Mendelssohn deutlich machen, es ist durchaus der Vernunft zuzumuten und auch zuzutrauen, dass sie auf vielfältigen Wegen zu der unwidersprechlichen Einsicht gelangt, dass es einen einzigen, wahren und wirklichen Gott gibt, der Kraft seiner Vorsehung auch diese Geschicke der Welt lenkt und leitet und in Besonderheit für die Vermittlung des Zusammenlebens und Zusammenbestehens von Menschheit und Gottheit Sorge trägt. Das ist eine Sache der rationalen Theologie. Und das ist der Anspruch, der hier noch einmal erhoben wird, wobei Mendelssohn das Gewicht vor allem darauf legt, dass die Einheit Gottes ihre spezifische, besondere Existenz in einem individuellen, gegenüber der Welt unverwechselbaren und von ihr verschiedenen Dasein hat. Mendelssohn also vertritt hier ebenfalls die Vorstellung des schlechthin extramundan, außerweltlichen Daseins Gottes. Das Dasein Gottes geht nicht darin auf, was die Welt an Existenz zu bieten hat. In der Formulierung der damaligen Zeit heißt es, die Dinge dieser Welt haben nicht nur intramundane Ursachen, innerweltliche Ursachen. Sie stehen nicht nur in einer Kausalreihe, in einer Kette, die innerhalb der Welt ihren Wirklichkeitsspielraum hat, sondern alle Dinge stehen mit einer gewissen Unmittelbarkeit auch in einem Wirkungsverhältnis, man bewirkt in einem Verhältnis der Bewirkung, von Seiten einer außerweltlichen Ursache. Denn das Element der Kontinuität, ohne das der Zusammenhang von Welt nicht gedacht werden kann, dieses Element verlangt geradezu nach einem Prinzip, das nicht in dieser Welt sich erschöpfen kann. Extramundanität ist deshalb eine notwendige Bedingung, um den Gedanken Gottes als des Urhebers und des Ursprungs der Welt zu denken. Diese Schrift von Mendelssohn ist bereits gegen die ihm bekannte Vorstellung geschrieben, wonach Lessing gemäß den Erzählungen und Berichten Jacobis diese Position des Deismus aufgegeben hat zugunsten der These, dass von Seiten der menschlichen Vernunft sinnvollerweise nur von einem solchen Dasein Gottes geredet werden kann, das seinen wesenhaften Bestand in nichts anderem hat, als in dem Dasein der Welt selbst. Auch wenn unter Umständen differenziert wird zwischen dem Wesen der Welt und dem Wesen der Gottheit, Und ohne diese Wesensdifferenz kann man von beiden nicht recht reden. So muss doch gesagt werden, dass diese essentielle Differenz zusammengeht mit einer existenziellen Identität von Gottheit und Welt. Die Existenz ist eine und dieselbe, so unterschiedlich auch die Wesen von Welt und Gott sind. Es wiederholt sich in dieser Konzeption sehr interessant eine gewisse kosmologische Version der christologischen Zwei-Naturen-Lehre. Hier wird sozusagen mitten im Zeitalter der konsequenten Christentumskritik noch einmal dieses Erzdogma des Christentums in eine metaphysische Gestalt transponiert, erneuert und als Systemgedanke vorgeführt. Und diese Vorstellung, wie sie hier vorgeführt worden ist, wie sie also auch Lessing aufgenommen hat, ist von ihm durchaus wiederum zurückgeführt worden auf den holländischen Philosophen Spinoza. Das Stichwort, unter dem das Ganze läuft, also unter dem dieser Gedanke der essentiellen Differenz bei existenzieller Identität läuft, ist das Stichwort des Spinozismus. Und genau dagegen hat Mendelssohn diese Schrift von 1785 geschrieben, mit der Intention deutlich zu machen, dass es nicht genügt, nur die Wesensverschiedenheit von Gott und Welt oder Gott und Natur herauszustellen, sondern dass es auch darum gehen müsse, die Existenzverschiedenheit von Gott und Welt deutlich zu machen. Und das Wesen Gottes hat eine eigene, von der Existenz des Weltwesens unterschiedene Existenzweise. Und diese Differenz, die muss auch in der rationalen Theologie ihren begrifflichen Ausdruck und Niederschlag finden, weshalb Mendelssohn zu diesem Beruf genau auf den Gedanken des ontologischen Gottesbeweises als des eigentlich Zwingenden unter allen Gottesbeweisen zurückkommen kann. Für den Spinozismus, der hier von Mendelssohn im Namen eines, wenn ich so sagen darf, dualistischen, dogmatischen Rationalismus bestritten wird, für diesen Spinozismus wären, glaube ich, im Wesentlichen drei Punkte zu nennen, in denen seine Besonderheit festzuhalten ist, und zwar gemäß den drei Hauptteilen der damaligen rationalen Metaphysik. A, die Differenz im Hinblick auf das Sein Gottes. Diese Differenz läge in dem Bereich, den ich eben genannt habe, im einen Falle Wesensverschiedenheit und Daseinseinheit oder Wesensverschiedenheit und Daseinsdifferenz zwischen Gott und Welt. Der zweite Punkt beträfe das Sein der Welt. Hier ist die Position des Spinozismus die, dass von den bisher immer wieder aufgeführten beiden Prinzipien der Organisation der Natur, nämlich dem Prinzip der Ausrichtung auf einen Zweck, also dem Prinzip der Finalität, und dem Prinzip der Kausalität, zwar dem Begriff nach unterschieden worden ist, aber stets die These damit verbunden war, dass beide Ursachen konstitutive Bedeutung für die Naturwirklichkeit im Ganzen haben. Der Spinozismus entschließt sich radikal, die Elemente der Teleologie aus dem Kosmosbegriff zu streichen. Hier wird ernst gemacht im Grunde mit dem Standpunkt, metaphysisch ernst gemacht gewissermaßen mit dem Standpunkt, den die moderne Naturwissenschaft von Galilei bis Newton bezogen hat. Das findet nun auch innerhalb dieses philosophischen Systems seinen Niederschlag, darin, dass hier konsequent die Position des Mechanismus bezogen ist. In Betracht für die Wirklichkeit der Welt- und Naturdinge kann nur kommen, die Wirkursache und damit das Prinzip der Kausalität, wohingegen alle Vorstellungen von Zweckursachen durch die eine materiellose Intelligenz ihre Wirkung vollzöge in dieser Welt, diese Vorstellung muss als ein Traum beiseite gelassen werden. Und die dritte Differenz wäre die bezogen auf das Sein der Seele oder das Sein des Menschen. Im Falle des Spinozismus wird der Gedanke durchgezogen, dass auch der Mensch nichts anderes sein könne als ein Element der Welt und Natur im Ganzen. Mithin unterliegt auch der Mensch in seiner Existenz und in seinem Wesen voll und ganz den Bestimmungsprinzipien des natürlichen Seins. Mithin entfällt für den Menschen als eine Realität der Gedanke, er könne sich in seinem Dasein durch einen vorweg gefassten Entschluss, durch einen vorgesetzten Zweck bestimmen. Die Bestimmung des Menschen erfolgt durch Wirkkräfte jenseits und vor aller Gedanklichkeit, und das Bewusstsein ist nur ein diesen Wirkungszusammenhang begleitendes, zum Teil beleuchtendes, zum Teil aber auch in ein falsches Licht tauchendes Phänomen. Im Gegensatz zu dieser Position eines konsequenten Determinismus wird von Seiten der Rationalisten à la Mendelssohn der Gedanke der menschlichen Freiheit als ein unverzichtbarer herausgestellt und der Gedanke vertreten, dass der Mensch dasjenige Wesen inmitten der Welt sei, das ohne ein Teil der Welt zu sein, die Kraft aufgrund seiner Vernunft habe, sein Leben dieser Vernunft entsprechend, das heißt allein dem Gedanken und dem Begriff entsprechend, zu bestimmen. Der Mensch, das Wesen der Selbstbestimmung im Gegensatz zu allen Naturdingen als den Dingen der Fremdbestimmtheit, der Bestimmtheit durch Ursachen außerhalb ihrer selbst. Der Mensch bildet, indem er die Kraft der Selbstbestimmung hat, auf eine eigentümliche Weise das Wesen des Absoluten selber in sich ab. Denn so wie das Absolute causa sui ist, Ursache seiner selbst, so vermag auch der Mensch in seiner wesenhaften Freiheit etwas davon abschattend darzustellen inmitten dieser Welt der Bedingtheiten und der Verursachung. Er verursacht sich selbst. Jedenfalls, was sein wesenhaftes Existieren anbelangt. Er ist nicht der Schöpfer seines Daseins, wohl aber der Schöpfer seines wahren Daseins, seines rechten, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Wesen gelebten Daseins. Dessen Urheber ist nicht also das physische, wohl aber das moralische Sein, ist dem Menschen als ein Abbild des Absoluten aufgetragen und in seine Möglichkeit gestellt und gelegt. Die Differenzen beziehen sich also auf die drei großen klassischen Abteilungen der speziellen Metaphysik, auf Theologie. In der Theologie stünden einander gegenüber Pantheismus auf der Seite des Spinozisten und Deismus oder Theismus auf der Seite der Rationalisten. Im zweiten Block, in der Kosmologie, stünden einander gegenüber der Determinismus oder der Mechanismus, genauer gesagt, der Mechanismus auf Seiten der Spinozisten und ein gewisser Finalismus auf der Seite der Rationalisten. Ja, was dann seinen Ausdruck etwa fand in der Theologie darin, dass die sogenannte Physikotheologie in der damaligen Zeit sich der größten Beliebtheit erfreute, wo dann alle Naturerscheinungen auf bestimmte Zwecke hin interpretiert worden sind. Bis hin zu den größten Banalitäten, steckt auch mancher Tiefsinn drin, aber bei Wolf konnte man dann zum Beispiel auch lesen, auf die Frage, warum und wozu leuchtet eigentlich der Mond? Und die Antwort, die er dann meinte geben zu müssen, war die, dass nicht zu viel Talgkerzen verbraucht werden. Das war eine Form von Teleologie, die dann durchaus auch vorgetragen wurde. An Zeichen des tiefen metaphysischen Ernstes. Der dritte Komplex, wo die Differenz sich abzeichnet, das wäre das, was die rationale Psychologie genannt wurde. Theologie, Kosmologie, Psychologie. Und hier stand auf der Seite des Spinozismus dasjenige, was dann von seinen Gegnern, seinen Kritikern unter das Schimpfwort des Fatalismus gefasst haben. Das gehört zu den beliebtesten Angriffsobjekten in der rationalistischen Aufklärungstheologie und Philosophie, während auf der entgegengesetzten Seite, man könnte sagen, ein philosophischer Liberalismus das Gebotene war. Liberalismus im Sinne dessen, dass jeder einzelne Mensch diese Kraft und Freiheit für sich hat. Von Seiten des Rationalismus hat man den Spinozismus unter die Gesamtformel der schlechten Gottesleugnung gebracht. Das war der Grundvorwurf, der schon früh sowohl gegen Spinoza als auch gegen Engländer Hobbes erhoben wurde. Und Pantheismus war in der damaligen Streitliteratur durchaus gleichzusetzen mit Gottesleugnung. Denn ihm, Gott, eine Existenz jenseits der Welt abzusprechen, hieß ihm jegliche selbstständige Existenz absprechen und ihn reduzieren auf den Gedanken oder die Idee der Einheit des Kosmos, sodass sich Gott und Welt nur noch unterscheiden, wie die Einheit und die Gesamtheit in einem konkreten Totum. Jedes Ganze, jede Totalität wäre eine solche Vermittlung von Einheit und Gesamtheit, und die Weltdinge bilden gewissermaßen die Gesamtheit des einen Ganzen, so wie die Gottheit den Aspekt der Einheit dieselben darstellt. Insofern ein reiner Naturalismus, müsste man sagen, ein spekulativer Naturalismus, der durchaus atheistischen Charakter an sich trägt und zudem als konsequenter Immoralismus auch erscheinen muss, wenn anders dem menschlichen Denken, der menschlichen Vernunft nicht mehr die Kraft der Bestimmung menschlichen Lebens zuerkannt wird, sondern dieser Vernunft nur die Bedeutung der nachträglichen Reflexion auf dasjenige zugestanden wird, was von anderen Ursachen und anderen Bedingungen her in Gang gekommen und in Lauf gebracht worden ist. Von Seiten dieser angegriffen, attackierten Philosophen wurde auf das Nachdrücklichste Verwahrung angelegt gegen eine solche Gleichsetzung von Pantheismus und Atheismus, und das mit einem guten historischen Recht, zweifellos angesichts der Tatsache, dass in Frankreich, jedenfalls in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, mit aller Deutlichkeit sich eine Philosophie zu Wort gemeldet hat, die für sich selbst reklamierte, atheistische, materialistische Philosophie zu sein. Und der Unterschied gegenüber dem spekulativen Naturalismus eines Spinoza oder eines Lessing oder eines Herder, die Differenz demgegenüber ist unübersehbar und kann nicht außer Betracht bleiben, wenn diesem Phänomen nachgegangen wird. Denn in Frankreich hat man mit dem Aufbruch von Atheismus und Materialismus den gesamten Glauben an eine gewissermaßen in sich selbst gegründete und aus ihren eigensten eingeborenen Wahrheiten lebende Vernunft, diesen Glauben hat man konsequent preisgegeben. In einer Verschärfung des empiristischen Ansatzes von Locke haben die Philosophen Frankreichs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen radikalen Sensualismus entwickelt. Alles, was an Inhalten dem menschlichen Geist zukommt, sei es, dass es ihm neu zufließt, sei es, dass er sich dessen erinnert, rührt einzig und allein von äußeren Empfindungen und äußeren Eindrücken her. Man entschlägt sich der Frage, ob hinter diesen Eindrücken von außen irgendwelche äußeren Realitäten stünden. Dieses Problem hat man nicht mehr mit Berkeley, etwa dem englischen, schottischen Philosophen, zu klären versucht, sondern man beruhigte sich dabei, dass es nur darauf ankomme, dass in den Erkenntnisprozessen, die vollzogen werden, eine gewisse Kombination von, jedenfalls nicht selbst hervorgebrachten, sondern von außen gewirkten Eindrücken und Empfindungen stattfindet. Diese Position hat vor allem Condillac ausgebaut, C-O-N-D-I-L-L-A-C, der als der Begründer des französischen Sensualismus gelten darf und der sich unterscheidet gegenüber der englischen Version, vor allem dadurch, dass Condillac auch nicht mehr wie Locke anerkennen kann, dass im menschlichen Geist jedenfalls bestimmte formale Reflexionsmechanismen aus reiner Vernunft anzunehmen seien, die das Empfindungsmaterial, das Erfahrungsmaterial ordnen und sortieren, sondern auch das, was sich im Laufe der Zeit als Regel herausgebildet hat, zur Assoziation und zur Verbindung, zur Synthetisierung dieser Empfindung, ist aus empirischen Wegen gewohnheitsmäßig erwachsen und keineswegs eine a priorische, ewige Vernunftform, die sozusagen zum unveränderlichen Wesen menschlichen Denkens und Geistes gehören würde. Condillac hat sich in der Hauptsache noch auf diese erkenntnistheoretische Position beschränkt, hat von daher einerseits Locke kritisiert als einer, der noch nicht alle rationalistischen Reste hinter sich gelassen hat. Vor allem aber war dies der entschlossene Protest gegen Descartes und alle philosophischen Schulen, was an Inhalten dem menschlichen Geist zukommt. Sei es, dass es ihm neu zufließt, sei es, dass er sich dessen erinnert, rührt einzig und allein von äußeren Empfindungen und äußeren Eindrücken her. Man entschlägt sich der Frage, ob hinter diesen Eindrücken von außen irgendwelche äußeren Realitäten stünden. Dieses Problem hat man nicht mehr mit Berkeley, etwa dem englischen, schottischen Philosophen, zu klären versucht, sondern man beruhigte sich dabei, dass es nur darauf ankomme, dass in den Erkenntnisprozessen, die vollzogen werden, eine gewisse Kombination von, jedenfalls nicht selbst hervorgebrachten, sondern von außen gewirkten Eindrücken und Empfindungen stattfindet. Diese Position hat vor allem Condillac ausgebaut, C-O-N-D-I-L-L-A-C, der als der Begründer des französischen Sensualismus gelten darf und gelten muss, der sich unterscheidet gegenüber der englischen Version, vor allem dadurch, dass Condillac auch nicht mehr wie Locke anerkennen kann, dass im menschlichen Geist jedenfalls bestimmte formale Reflexionsmechanismen aus reiner Vernunft anzunehmen seien, die das Empfindungsmaterial, das Erfahrungsmaterial ordnen und sortieren, sondern auch das, was sich im Laufe der Zeit als Regel herausgebildet hat, zur Assoziation und zur Verbindung, zur Synthetisierung dieser Empfindung, ist aus empirischen Wegen gewohnheitsmäßig erwachsen und keineswegs eine a priorische, ewige Vernunftform, die sozusagen zum unveränderlichen Wesen menschlichen Denkens und Geistes gehören würde. Condillac hat sich in der Hauptsache noch auf diese erkenntnistheoretische Position beschränkt, hat von daher einerseits Locke kritisiert als einer, der noch nicht alle rationalistischen Reste hinter sich gelassen hat. Vor allem aber war dies der entschlossene Protest gegen Descartes und alle philosophischen Schulen, die in irgendeiner Weise an dieser Vernunftgläubigkeit des Kartesianismus beteiligt waren. Und das schloss notwendigerweise ein, auch die dezidierte Absage an einen Philosophen wie Spinoza. Denn das war der Ruhm dieses Philosophen, dass er glaubte, more geometrico, und das heißt sola ratione, allein aus Vernunft, dieses gewaltige Weltsystem in seinen inneren Strukturen freilegen zu können. Nicht die Vernunft ist eine ursprüngliche Quelle von Erkenntnis und Wahrheit, sondern bestenfalls so etwas wie ein Reservoir, in das durch die Sinne, und zwar die äußerlichen, leiblichen Sinne des Menschen, gewisse Inhalte einfließen, sich darin ablagern, gewissermaßen habitualisieren, sedimentieren und dann auch bestimmte Schichten und Formationen bilden, die den Schein erwecken können, als seien es originäre, vernunftwüchsige Gebilde, wohingegen es in Wirklichkeit rein aus der Sinnlichkeit entsprungene Formationen sind, die nur hier Kraft des Gedächtnisses eine Bleibe im menschlichen Geist gefunden haben. Über diesen erkenntnistheoretischen Standpunkt und über diesen erkenntnistheoretischen Angriff auf den Rationalismus sind Vertreter hinweggeschritten wie Helvetius und vor allem der deutsche Baron von Holbach, der mit seinem System de la Nature so etwas wie, man hat gesagt, die Bibel des französischen Materialismus und Sensualismus beschrieben hat. Hier ist von Holbach auch noch der letzte metaphysische Abglanz, der im System des Spinoza aus der Vorstellung und aus dem Gedanken des Absoluten auf die Welt fallen sollte. Dieser letzte Glanz ist bei Holbach dahin gegangen und was übrig geblieben ist, ist die reine mechanistische Interpretation von allen weltimmanenten Vorgängen als der einzigen den Realitäten dieser Welt angemessenen Interpretation. Es vollzieht sich in dieser Welt alles mit der bündigen Notwendigkeit des Kausalprinzips. Und unser Erkennen und auch unser Verhalten kann nur darin bestehen, dass die tatsächlichen Bedingungen für die wirklichen Vorgänge aufgespürt werden, nicht aber darin, dass zusätzliche Bedingungen erzeugt werden durch das Denken. Nicht eine zusätzliche Determination erfolgt durch den vernünftigen Begriff, sondern die Aufdeckung bestenfalls dessen, was tatsächlich bedingende Kraft und Bedeutung in diesen Prozessen hat. Und die Moralität löst sich letztendlich darin auf, dass der Mensch in einer totalen Konformität mit den wirklichen regelnden Gesetzen der natürlichen Welt lebt und sich des Scheins entschlägt, als könne er unabhängig und frei von diesen Prozessen ein seinem Wesen gemäßes Leben führen. Die Gemäßheit des menschlichen Lebens bedeutet Eingliederung in den natürlichen Kosmos, Einstimmung und Einwilligung in diesen deterministischen, mechanistischen Prozess im Ganzen, nicht aber das sich herausstellen und herausreflektieren wollen. Und die genannten drei Philosophen, das ist immerhin dadurch signifikant für das epochale Bewusstsein Frankreichs zu der damaligen Zeit, diese drei Philosophen, Condillac, Helvetius und Holbach, wurden von Diderot als philosophische Fachleute herangezogen, als er mit D'Alembert zusammen an die Herausgabe der berühmten großen Enzyklopädie ging, jenem Standardwerk der französischen Aufklärung, das 1751 zu erscheinen begonnen hat. Diderot selbst vertritt ebenfalls diesen sensualistischen Standpunkt, aber im Unterschied zu radikalen Vertretern wie Helvetius und Holbach ist er durchaus noch auf so etwas wie den Deismus, den philosophischen Deismus eingestellt. Er ist der Meinung, dass es so etwas wie eine vernünftige, rationale, kontrollierte Religion gäbe. Allerdings muss hier schon die Besonderheit angemerkt werden, die nun auch den Fortschritt in dieser Entwicklung und Bewegung bringt und bedeutet. In der deutschen Diskussion war im Grunde nie an dem Axiom gezweifelt worden, dass Religion und Sittlichkeit in dem Sinne eine feste, verbundene Einheit darstellen, dass die Religion die Grundlage und die Basis der Sittlichkeit abgibt. Wo keine Religion, da auch keine Sittlichkeit. Wenn Spinoza den außerweltlichen Gott geleugnet hat, so hat er im Grunde damit die Bedingung der Möglichkeit von Moralität in Abrede gestellt, weshalb es dann für die Zeitgenossen immer etwas höchst bewundernswürdiges und erstaunliches, verwirrendes geradezu gewesen ist, dass dieser Mann ein so tugendhaftes, stilles, bescheidenes Leben geführt hat, ganz den Idealen philosophischen Existierens gemäß, obwohl er doch keine rechte, ordentliche Religion hatte und insofern ein existenzielles Paradox darstellt. Aber immerhin, man hat das wenigstens noch anerkannt, diese merkwürdige, sittliche, moralische Überlegenheit der Person Spinozas. Damit wurde man jedenfalls aufmerksam auf eine gewisse Problematik anscheinend in der traditionellen Zusammenordnung von Religion und Moral. Und diese klassische, traditionelle Zusammenordnung ist denn auch in Frankreich konsequent überholt und überwunden worden. Und insofern bedeutet diese französische Philosophie, wie sie sich dort darstellt, auch in ihren religionskritischen Intentionen, eine Form von, ich würde sagen, moralischem Absolutismus. Nämlich in dem Sinne moralischem Absolutismus, dass hier der Versuch eingeleitet ist, der dann auch in der deutschen Philosophie Aufnahme gefunden hat und hier eine gewisse theoretische Vollendung erfahren hat, der Gedanke unternommen wird, dass die Moral ihre Gründe und ihre Fundamente in sich selbst hat und der Religion nicht zur Begründung und zur Ausweisung bedarf. Die Moral ist in diesem Sinne absolut, dass sie nicht auf eine fremde Basis gestellt zu werden braucht, um auf den Füßen zu stehen. Sie steht auf ihren eigenen Füßen. Und diesen Gedanken haben sowohl die Enzyklopädisten vorgeführt, als auch vor allem ein Mann, der in einem etwas gespannten Verhältnis zu diesem Kreis der Philosophen um Diderot stand, Voltaire. Voltaire, von dem vor allem meine ich in diesem Zusammenhang drei Hauptwerke zu nennen sind, die in diese Richtung weisen, dass der vernünftige Mensch ein aus eigener Vernunft zur Moralität sich bestimmendes Wesen sein kann, nicht sein muss, wohl aber sein kann. Und dass er zu dieser moralischen Existenz nicht eines übernatürlichen Beistandes oder auch einer rationalen Theologie als Grundlegung bedarf. Die drei Werke, die ich hier zu nennen wäre, beziehen sich in je unterschiedlicher Ausrichtung auf zeitgenössische und gewisse vorausliegende Systeme, so etwa vor allem der satirische Roman Candide oder der Optimismus, eine Schrift, die Voltaire ausdrücklich gegen den deutschen Ideologen der prästabilierten Harmonie, gegen Leibniz, gerichtet hat, der in seiner Theorie C bekanntlich den Gedanken vorgetragen hatte, dass die verschiedenen Formen des Übels in dieser Welt nichts daran zu ändern vermöchten, dass die Welt, sieht man nur aufs Ganze, doch die beste aller möglichen Welten sei. Im Einzelnen mag zwar Mangel und Übel durchaus als erfahrbare und zu erfahrende Wirklichkeit auftreten, diese Partikularität stört aber nicht die Harmonie und die Ausgeglichenheit des Seins der Welt im Ganzen. So unvollkommen das Einzelne, so vollkommen ist dennoch das Ganze. Das war die Vorstellung, die Leibniz vorgetragen hat. Dagegen opponiert Voltaire, und zwar namens einer Erkenntnistheorie, die sich nicht mit dem rationalen Überschwang zufrieden geben kann, sondern die darauf beharrt, dass Erkenntnis nun einmal leibhaftige, sinnfällige Erkenntnis ist. Und sinnfällig ist das Einzelne und nicht das Ganze. Mit unserem Sinn und unserer leibhaftigen Wahrnehmung nehmen wir das Einzelne und damit auch das einzelne Unvollkommene wahr und alles, was darüber hinausgeht, an Spekulation der Integration dieser Unvollkommenheiten zu einem vollkommenen Total, was darüber hinausgeht, ist immer dem Verdacht der bloßen Illusion ausgesetzt und ausgeliefert. Und im Grunde ist es das Hineinzwingen von Menschen in Verhältnisse verschiedenen Übelgrades, ohne ihnen den Mut zu machen, an diesen Negativitäten der Welt zu rühren. Hier ist das Interesse von Voltaire ein dezidiert praktisches. Er ist der Meinung, dass wenn eine solche metaphysische Theorie tatsächlich aufgestellt wird, damit im Grunde auch der Befehl, das Gebot verbunden ist, dass man um der Ausgewogenheit und um der Harmonie des Ganzen willen das disharmonische Einzelne nicht verändern dürfen. Denn die Veränderung des Negativen im Detail bedeutet die Veränderung des Positiven en gros. Und diese Veränderung der Gleichgewichtslage des Kosmos kann unmöglich im Interesse der höchsten Weisheit liegen, wenn tatsächlich diese Metaphysik der höchsten Weisheit auf die Spur gekommen sei. Dagegen Voltaires Appell an die Menschheit, die ihre Erfahrungen mit dem Einzelnen macht, nicht um sich bei dem Einzelnen zu beruhigen und es unangetastet zu lassen, sondern durchaus Erfahrungen, und zwar leidvolle Erfahrungen auch macht, mit dem Impuls und dem Auftrag an den Ursachen dieses Übels und an ihrer Praktizität, das zu ändern, was in der Macht des Änderns von Seiten des Menschen liegt. Und diese Übel und Negativitäten sind eben nicht nur physischer Art, wie Krankheit, Alter, Tod und dergleichen, auch nicht nur metaphysischer Art, dass nämlich hier unser Leben ein Leben in Endlichkeit und zeitlicher, räumlicher Begrenzung ist, sondern die Übel, unter denen die Menschheit zu leiden hat, sind auch und sogar vornehmlich moralische Übel. Und das heißt, diejenigen Übel, die speziell im Menschengeschlecht hervorgebracht worden sind und im Laufe seiner Geschichte ihre Ausbreitung erfahren haben. Das bedeutet vor allem, dass in dieser Geschichte die Übel zu nennen sind Intoleranz, Fanatismus, Aberglauben, Verfolgungssucht, Hass, all das sind Phänomene des moralischen Malum, als eines eigentlich geschichtlichen Malum. Und an der Aufspürung der entscheidenden und maßgeblichen Ursache der Ausbreitung dieses moralischen Übels muss den Philosophen, wenn sie wirklich das Licht der Aufklärung verbreiten wollen, wesentlich gelegen sein. Und gegen Ende seines Lebens ist Voltaire zunehmend schroffer und apodiktischer auf die Position gedrängt worden, dass für ihn die christliche Kirche und die christliche Religion in Europa die Hauptursache und die Hauptwurzel des in der europäischen Geschichte wütenden moralischen Malum sei. Er erkennt keine Institution, die so zur Zerspaltung der Menschheit in Europa beigetragen hat, die so viel Feindseligkeit in den europäischen Raum hineingetragen hat, wie die Kirche, die vor allem ihm in der Gestalt der katholischen, der päpstlichen Kirche vor Augen stand. Aber in seiner Kritik nimmt er auch den Protestantismus von diesem seinem Verdikt der Vorenthaltung der Humanität nicht aus. Das Christentum hat zur Förderung der Humanität schlechterdings nichts beigetragen, sondern alles, was daraus hervorgegangen ist, ist im Grunde nur das Bemühen, die Realisierung dieser Menschlichkeit aufzuhalten und aufzuheben. Und das Große, nicht das Große, sondern das Scharfe, das Schneidende Werk, in dem er diese Gedanken unerbittlich vorgetragen hat und das von vielen sogar als das bedeutsamste Dokument des aufklärerischen Antiklerikalismus angesehen wird, ist sein philosophisches Taschenwörterbuch, Dictionnaire Philosophique Portatif, eine Erfindung von Voltaire selbst. Er wollte nicht große, dickbändige und vielbändige Enzyklopädien schreiben, die dann irgendwo stehen, sondern er meinte, die Philosophie müsse, wie Sokrates die Philosophie auf den Markt gebracht habe, so müsse die Philosophie in der Gegenwart, wo man auch auf das Geschriebene sich verlassen kann, in der Form eines handlichen Taschenbuchs jederzeit von jedermann überall hin mitgetragen, mitgenommen werden können und zu gegebener Zeit auch zu Rate gezogen werden können, wenn Situationen es erfordern, in denen eine solche Stellungnahme notwendig ist. Und dieses Werk ist durchzogen von einer grimmigen, entschlossenen Feindseligkeit gegen diese Kirche, ganz gemäß eben seinem Stichwort, dass er in diesen Lebensjahren auch unter so ziemlich alle seine Briefe gesetzt hat. Die Abkürzung ECR INF, Écrasé la fin, zerschlagt dieses schamlose Gebilde, das da heißt Eglise. Das hämmerte er allen seinen Freunden, die es hören wollten und nicht hören wollten, immer wieder ein, gewissermaßen das Ceterum Censeo der französischen Aufklärung. Nicht Carthaginem, sondern Ecclesia esse delenda. Das ist die These von Voltaire, wobei er für die Philosophie durchaus noch in Rechnung stellte, dass hier das menschliche Denken sehr wohl an die Idee einer höchsten Intelligenz zu reichen vermöchte, die auch, allerdings nicht im Vorhinein ordnend, sondern viel stärker zur Aufgabe der Menschen stellend, eine Vervollkommnung der Welt in Aussicht stellt. Denn sein Widerspruch gegen den Optimismus eines Leibniz besagt nichts, dass dieser Widerspruch auch ein Widerspruch gegen die Möglichkeit des geschichtlichen Aufstiegs und Fortschritts ist, sondern nur dagegen, dass die ontologische Verfassung der Welt schon so gut sei, wie das Leibniz gewähnt habe. Sie kann gut werden, aber sie ist jetzt eben noch nicht gut, sondern um diesen Übergang zu vollziehen, bedarf es einer radikalen Befreiung aus allen Bindungen der Tradition, vornehmlich der Klerikalen. Bei Voltaire zeichnet sich ab die deutliche Formulierung der Relation von Moral und Religion in dem Sinne, dass die Moral das Grundlegende und Eigentliche ist und die Religion in der Konsequenz der Moral zu suchen ist. Und dieser Gedanke wird dann auch bei dem Philosophen ausdrücklich, der uns als Übergang zu Kant in der nächsten Stunde beschäftigen muss, bei Jean-Jacques Rousseau. Bei ihm ist definitiv geworden, dass die Religion unter dem Gebot der Moral steht. Wobei bei ihm noch die Komplikation hinzukommt, dass für ihn Ethik und Politik eine untrennbare Einheit bilden und auf dieser Grundlage und Basis allererst so etwas wie Religion für den bürgerlichen Menschen in einer Gesellschaft denkbar und möglich wird. Er hat damit entscheidende Gedanken schon vorweggenommen und formuliert, sowohl in seinem großen Erziehungsroman Emile als auch in seinem rechtsphilosophischen Werk dem Contrat Social, dem Gesellschaftsvertrag, beide aus dem Jahre 1762, Gedanken vorweggenommen, die dann später in Deutschland von Kant im Zusammenhang seines kritischen Rationalismus ihre endgültige begriffliche Formulierung gefunden haben. Diesen Weg möchte ich noch verfolgen, die Art, wie hier die Religion in die Sucht der Moral geht. Also, Entschuldigung, das dritte, ja, was noch zu nennen wäre, das ist seine Geschichtsphilosophie, seine Histoire générale, ou sur les mœurs des nations. Also allgemeine Geschichte oder über die Sitten der Völker. Eine Schrift, in der ebenfalls sein antidogmatisches, antitheologisches Interesse sich niederschlägt und ausdrückt, denn der Form nach bietet sich dieses Werk an wie die Fortsetzung des Werkes eines gallikanischen Bischofs Bossuet aus der Zeit Ludwigs des 14., der die Geschichte, die Weltgeschichte darstellte von ihren Anfängen bis zum Karolingerreich, um gewissermaßen die französische Dynastie als unmittelbar in der Deszendenz der ersten Obrigkeitsordnung stehend nachzuweisen. Voltaire schreibt die Fortsetzung bis in die Gegenwart, allerdings nicht als eine bruchlose Fortsetzung, sondern als eine Fortsetzung mit Widerhaken und Widerborstigkeiten. Er bürstet sozusagen die Geschichte nach der Karolingerzeit gegen den Strich Bossuets. Was dabei herauskommt, ist, dass die von Bossuet angezeigte göttliche, providenzielle Heilsgeschichte in Wirklichkeit in ihren politischen Dimensionen das reine Unglück gewesen ist und dass, wenn man einen gewissen Fortschritt der Menschheit feststellen will, man von diesen bisher im Zentrum gesehenen Bereichen wegrücken muss, um auf Randerscheinungen aufmerksam zu werden, an denen sich tatsächlich allererst so etwas wie ein vorsichtiger, behutsamer Fortschritt menschlicher Bildung und menschlichen Geistes abgespielt hat. Er achtet also auf Phänomene der Kunst, der Literatur, der Philosophie als den eigentlichen menschlicher Bildung und menschlichen Geistes abgespielt hat. Er achtet also auf Phänomene der Kunst, der Literatur, der Philosophie als den eigentlichen Kräften und Elementen der Menschheitsgeschichte. Er ersetzt insofern die Maßgeblichkeit der politischen Geschichte durch den Primat der Kulturgeschichte bei der Betrachtung der Menschheitsgeschichte im Ganzen. Nicht die Geschichte der Staaten und Nationen ist das Ausschlaggebende, das Richtungweisende, das Normative, sondern wenn man etwas über den wahren Gehalt, den echten Sinn menschlicher Geschichte erfahren will, dann muss man sich den Phänomenen der menschlichen Kultur, die eben nicht unter dem Zwangscharakter des staatlichen Gesetzes und der staatlichen Gewalt steht, ihnen zuwenden. In den Zeichen der Wissenschaft, der Philosophie, der Kunst, der Technik, dort zeigt sich, wo und wie es um die Menschheit in einer jeweiligen Epoche steht. Insofern könnte man sagen, ist er nicht nur der Begründer der Geschichtsphilosophie, er hat diesen Ausdruck auch in seiner Schrift erstmals gebracht, sondern man dürfte ihn wohl auch als den Begründer der neuzeitlichen Kulturgeschichte bezeichnen, in dessen Spuren dann einmal mit Condorcet weitergearbeitet hat, mit seiner Schrift von 1794. Das ist also die dritte Schrift gewesen. Candide, die Histoire générale und der Dictionnaire philosophique portatif. In dem letzteren kommt diese Christentumsfeindseligkeit und der Antiklerikalismus Voltaires, der schon in seiner Geschichtsphilosophie unübersehbar ist, dann endgültig und radikal zum Ausdruck und zur Darstellung. Ohne dass das mit dieser Leidenschaft geschieht, werden wir das auch bei Rousseau zu betrachten und zu verfolgen.